Das Gleiche, was ich eben schon gebetet habe, wünsche ich uns auch, dass wir ganz neue Kraft bekommen durch die Predigt jetzt und dass wir ganz nochmal bewusst unser Leben auf diesen Felsen stellen. Und wer das noch nicht getan hat, den sollte dieses Kinderlied vielleicht auch nachdenklich machen, denn, und das ist das, was wir erfahren haben, Gott, Jesus Christus hält. Das ist etwas, was sich lohnt zu glauben, weil ihr wisst es alle, es gibt die schweren Zeiten und die kommen auf uns alle zu und dann ist es gut, dieses Fundament zu haben. Ich wünsche euch für die Predigt ein offenes Herz, offenen Verstand, offene Ohren und dass Gott und Jesus dir und euch etwas ganz Besonderes aufs Herz legt. Dass ihr sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich fühle mich felsenfest mit ihm im Leben. Gott segne euch und gebe euch seinen Heiligen Geist. Amen. Ostersonntag, eine Woche her. Und meine Frage ist heute, gibt es hieb- und stichfeste Beweise für die Auferstehung? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt? Du glaubst dran? Was für Beweise gibt es? Und selbst langjährige Christen geraten dann ins Trudeln und sagen, ja, so richtig Beweise gibt es ja nicht. Aber ich glaube daran, so hätte ich vielleicht auch früher geredet und argumentiert, aber die Wahrheit ist, auch durch die Vorbereitung dieser Predigt, dass es eigentlich genug Beweise gibt, die stichhaltig sind und standhalten, wenn man genau hinschaut und sich damit beschäftigt. Und sozusagen ein kleines Gerichtsverfahren mit Gott und Jesus eröffnet, ob es denn wahr ist, dass das Grab leer ist und war und dass Jesus Christus auch heute unter uns lebt. Hab mal den Mut, mit Gott das durchzuspielen, vor Gericht, falls festzustellen, ob er da ist, ob Jesus lebt, das Grab leer war. Ein kleiner Hinweis damals, das muss uns allen klar sein, dass es ein Betrug gewesen war, eine Lüge, dass Jesus auferstanden ist, hätten seine Gegner, und davon gab es ja einige weltliche und religiöse Führer, die hätten sich da drauf gestürzt. Ein kleiner berechtigter Zweifel und die hätten das gnadenlos aufgedeckt. Erster Gedanke, das muss euch klar sein, die haben Jesus ans Kreuz genagelt und die werden darauf geschaut haben, dass das mit Recht zugeht und dass keiner irgendwie was Blödes danach erzählt. Also, Bibel, Heiligabend, Jesu Tod, Jesu Auferstehung sind Wahrheiten, die bezweifelt werden dürfen, die überprüft werden können und sollen, die durch den Dreck gezogen wurden und immer noch werden. Und das ist okay, weil wenn es die Wahrheit ist, spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn es die Wahrheit ist, müssen wir nicht ausflippen, wenn Leute sagen, Jesus ist doch nicht auferstanden. Wenn es die Wahrheit ist, gibt es überhaupt keine Sorge, dass andere Recht haben, weil Wahrheit bleibt Wahrheit und ist niemals in die Knie zu zwingen, selbst wenn sie böswillig eben hinterfragt und überprüft wird. Also, wieso ist die Auferstehung von Jesus Christus hieb- und stichfest? Einmal, was ich eben sagte, die Feinde und Gegner hätten jedes Fünkchen Lüge und Betrug aufgedeckt. Und das dauerte ja nicht nur 5 Jahre, das war mehrere Jahrhunderte, dass die Christen eben nicht gerne gesehen waren und hätte es irgendeinen Ansatz gegeben, die durch den Kakao zu ziehen, dann hätten die Feinde und Gegner das gemacht. Die biblischen Berichte der Augenzeugen, könnte man ja sagen, gut, das könnte man ja alles schreiben können, märchenmäßig alles aufführen können, aber die sind einfach glaubhaft, diese biblischen Berichte. Vor allen Dingen, dass keiner von denen, die Jesus dann gesehen haben, auferstanden, damit gerechnet hat. Keiner von denen, die erwähnt werden, die Jesus Christus gesehen haben, das waren ja einige, über 500, 600, 700 haben ihn gesehen. Und keiner von denen hat damit gerechnet. Keiner hat daran geglaubt. Nicht einer wird erwähnt, der vor dem Grab stand, Countdown runtergezählt hat und gesagt hat, jetzt kommt Jesus raus. Da war kein Schwein, kein Jünger, noch nicht mal die Mutter Jesu war da und hat ihm geglaubt. Denn Jesus hat es mehrfach gesagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und da war keiner. Da war dann wie so im Westen, dass so ein kleiner Busch da hin und her weht vor dem Grab, der da hin und her von rechts nach links, da war keiner. Zirpen der Grillen, nichts. Keiner hat daran geglaubt. Und das ist die Wahrheit. Schwer zu ertragen und eine Blamage für alle Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Ich sage es nochmal, selbst eine Blamage für Jesu Mutter Maria. Keiner hat daran geglaubt, dass er nach 3 Tagen aufersteht. Das ist ehrlich gesagt diese Szene am Grab, der Ostermorgen. Das ist die beschämendste Szene für die Jünger, für die Mutter, für alle, die Jesus geglaubt haben. Beschämender geht es nicht mehr. Die waren doch alle begeistert, dass Jesus da ist, Wunder getan hat. Und dann der beschämendste Augenblick fängt an mit der Kreuzigung. Da waren schon Teil der Jünger waren gar nicht da. Der Einzige, der dabei stand, war Johannes. Der Rest hat sich verdünnisiert. Die Frauen waren noch da. Und am Grab selber ist der beschämendste Augenblick, dass keiner dabei war. Harte Wahrheit, beschämende Wahrheit und deswegen glaubbar. Und dann berichten 4 Männer auf ganz unterschiedliche Weise von diesem Vorfall, diesem Ereignis, dieser Auferstehung. Auch von denen schreibt dann keiner ein kleiner Vermerk, ich glaubte aber daran und habe da gewartet. Selbst die das geschrieben haben, haben es nicht gewagt, da irgendwie zu lügen und zu behaupten, ich war dabei, ich habe daran geglaubt. Wenn ich sowas schreiben würde und das eh Lüge und Betrug wäre, ich hätte so einen Satz da reingepackt. Der Mark, der stand da, hat daran geglaubt und gewartet, dass Jesus rauskam und er war der Einzige. Steht da aber nicht. Da war keiner, selbst die Autoren, die diese Berichte aufgeschrieben haben, die 4 Evangelien, wagen es nicht zu behaupten, dass sie dabei waren. Ein Jünger behauptet ja, er ist der Jünger, den Jesus am liebsten hatte, das ist Johannes, und er macht da keinen Hehl draus, er lässt das immer wieder geschickt in seinem Evangelium einfließen, das war der Jünger, den Jesus am liebsten hatte, an mehreren Stellen, aber auch nicht beim leeren Grab. Da heißt es sogar, dass Johannes mit Petrus dahin rannte, wie verrückt zum Grab. Johannes guckte zwar rein, aber Petrus war der Einzige, der da reinging. Und dann steht über Johannes, schreibt er selbst, dass er es nicht wagte, hineinzugehen in das leere Grab. Der gibt sich auch die Blöße und sagt, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es nicht geschafft, da reinzugehen. Wenn es Betrug und Lüge wäre, dann hätten sich zumindest einige der engsten Jünger als besonders gläubig und treu dargestellt, aber es tut keiner. Für mich definitiv ein Beweis der Wahrheit. Wer macht so etwas und beschämt sich selbst, wenn es nicht die reine Wahrheit ist? Und dann kommt es in Wahrheit noch schlimmer. Es kommt noch viel schlimmer. Denn die, die Jesu Worte ernst nehmen von der Auferstehung, sind seine ärgsten Feinde. Die haben das noch im Ohr, dass Jesus gesagt hat, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Und die glauben daran. Und das ist noch schlimmer. Die Freunde, die Jünger, die Familie glaubt Jesus nicht. Aber die schlimmsten Feinde, die dafür verantwortlich waren, für das Kreuz, die glaubten ihm. Matthäus 27. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, Jesus, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Die denken daran, was Jesus gesagt hat und vertrauen darauf, es könnte passieren, es könnte wahr werden. Und dann lassen sie durch Pilatus das Grab versiegeln und verrammeln, damit nachher nicht jemand kommt und das den Leichnam nimmt, versteckt und nachher behauptet, er ist auferstanden. Die haben schon was geahnt und haben alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit das bloß nicht irgendwie passieren kann, dass die Leiche weg ist und die Jünger lügen, erzählen. Die haben Jesus geglaubt. Wie peinlich ist das für die Jünger, dass die dran geglaubt haben, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Es geht weiter. Paulus fasst das so schön zusammen. 20 Jahre später, der erste Korintherbrief ist ungefähr 55, 56 nach Christus schon geschrieben worden. Also ungefähr, sagen wir mal, 20 Jahre nach der Kreuzigung und er fasste schon zusammen und schreibt, denn ich habe euch vor allem überliefert, das ist Korintherbrief Kapitel 15, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern, jetzt müsste er die Schwestern, die nicht gezählt wurden anscheinend, dazu rechnen noch, also noch viel mehr, mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, damit meint Paulus sich selbst, weil er die Christen verfolgt hat, erschien er auch mir. Paulus zählt auf wie beim Gericht. Ich habe Zeugen, und zwar jede Menge. 500 Brüder auf einmal ist er erschienen, also gleichzeitig, irgendwie, Wunder. Und die meisten sind noch befragbar. Paulus lehnt sich weit aus dem Fenster. Ihr könnt doch die Leute aufsuchen. Geht doch da nach Jerusalem. Fragt doch Petrus, der lebt noch. Petrus ungefähr 64 gestorben. Geht doch hin, die meisten leben noch. Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob das wahr ist, interviewt die, fühlt den auf den Zahn, ob das stimmt oder nicht und bildet euch eure Meinung. Keine Scheu, denn die Zeugen sind ja da, die es mit eigenen Augen gesehen haben, die mit dabei waren, die Jesus als den Auferstandenen gesehen haben. Also jede Menge Augenzeugen, glaubhaft, die sogar Paulus sagt, fragt sie doch selbst. Leider sind bis jetzt alle entschlafen heute. Wir können keinen der Augenzeugen mehr fragen, aber Paulus sagt, das ist kein Problem. Sucht die auf, fragt. Wir haben nichts zu verbergen. Also was spricht noch für die Wahrheit der Auferstehung? Ganz besonders, dass fast alle Jünger ihr Leben auf brutalste Weise am Ende gegeben haben. Ja, also richtig brutal. In unserem Predigtvers heißt es, wenn er eben aufgepasst hat, die hatten sich zusammengekauert in einem Raum aus Furcht vor den Juden. Und da steht auf Griechisch verrammelt. Die haben nicht einfach nur abgeschlossen, die haben wahrscheinlich Bretter vorgenagelt, dass bloß keiner der Juden, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sie finden und auch kreuzigen oder eben quälen und foltern. Und die saßen da wie ein Häufchen Angsthasen und Feiglinge zusammen. Petrus, wie viel Angst hatte der denn auf dem Platz, als sie ihn fragten, kennst du den Jesus, du warst ja auch dabei. Nee, kenne ich nicht. Wieso? Weil er die Hosen voll hatte, dass er auch verurteilt und gefoltert wird und sein Leben verlieren konnte. 11 von 12 Aposteln starben der Überlieferung nach dem Märtyrertod. Petrus, Andreas, Philippus wurden gekreuzigt. Jakobus der Ältere und Thaddäus starben durch das Schwert. Jakobus der Jüngere soll mit einer Keule erschlagen worden sein. Bartholomäus zogen seine Peiniger bei lebendigem Leib die Haut ab und kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthäus berichten die Legenden, dass Feinde sie mit Lanze und Schwert durchbohrten. Matthias, wer jetzt sagt, wer ist Matthias? Matthias ist der Judenersatz, Judasersatz. Judas war ja raus und die brauchten Nummer 12 noch. Und Matthias war der, der nachgewählt wurde. Und auch Matthias, der Nachgewählte, der Judasersatz, wurde gesteinigt und Simon gekreuzigt oder, je nach den Geschichten, die überliefert worden sind, in zwei Hälften zersägt. Selbst wenn da nicht alles wahr sein sollte. Klar ist, die meisten haben auf brutalste Art und Weise ihr Leben gelassen. Der Einzige, der in Frieden sterben durfte, in Verbannung, war der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes. Er schreibt auf Patmos auf der Insel ja die Offenbarung. Und er ist der Einzige, der wahrscheinlich aus Altersgründen gestorben ist. Und dann meine Frage an alle Zweifler. Wer lässt so sein Leben? Wer überwindet die Angst, wenn das nicht wahr ist? Wenn ich den auferstandenen Jesus gesehen habe, dann ist klar, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Vor Tod, Teufel, Folter und schrecklichem Tod. Weil ich weiß ja, ich werde am Ende vor Jesus stehen, dem Auferstandenen. Und das ist doch die einzige Erklärung, warum Menschen das auf sich nehmen. Hätten die das erfunden, hätten gelogen, betrogen, alles so zurechtgemacht, eine schöne Geschichte ausgedacht, ich hätte mein Leben doch nicht für diese Lüge gegeben, für diesen Betrug. Es muss wahr sein. Und das erklärt, warum 11 von den 12 so brutal ihr Leben gelassen haben. Und zwar gerne. Und haben die Wahrheit nicht mehr verleugnet. Petrus, ich habe das neulich in der Predigt gesagt, zum Schluss vor seinem Tod, macht er das, was er bei der Verleugnung nicht geschafft hat. Er steht zu Jesus, legt Zeugnis ab. Und dann gibt es noch einen unbekannteren, unscheinbaren Beweis, für uns selbstverständlich, aber damals ein absoluter Tabubruch und ein Brechen mit jahrtausendealter Tradition. Auf einmal, nach der Auferstehung, streichen die Jünger und die Mehrzahl waren Juden den Sabbat als allerheiligsten Feiertag. Und das müsst ihr euch vorstellen. Als Kinder so aufgewachsen, die Tradition eingehämmert, und das ist ja in Israel bis heute ein wichtiger Feiertag. Freitagabend fängt das schon an, die Vorbereitung. Und Samstag ist heilig. Meine Frau fliegt ab und zu dahin mit DHL. Und am Samstag läuft nichts in Israel. Da ist nur Notdienst, auch am Flughafen, weil das der allerheiligste Feiertag im Judentum ist. Und auf einmal seit der Auferstehung sagen die Juden, das ist nicht mehr unser Feiertag. Wir feiern ab jetzt den Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und glaub nicht, dass alle so schön genickt haben und applaudiert haben im Umfeld. Das waren ja nicht so viele. Die werden angefeindet gewesen sein, die werden gemobbt worden sein, deswegen, weil sie von dem Sabbat am Samstag Abstand genommen haben. Und gesagt, wir feiern ab heute diesen genialen Spitzentag, den wichtigsten Tag in der Weltgeschichte, dass der Tod besiegt ist. Unscheinbar und doch spricht es dafür, dass es wahr ist. Wer schmeißt jahrtausende alte Traditionen, die Kindheitserinnerungen über Bord und sagt, das ist nicht mehr mein Feiertag. Wir feiern ab heute Sonntag. Tag der Auferstehung. Und dann vergesst bitte nicht unseren genialen Predigttext. Ich mache nicht so lange, deswegen Thomas zweifelt daran. Und das kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Der hat einfach Pech gehabt. Eigentlich finde ich es fies, dass er, Thomas, der Zweifler, diesen Spitznamen gekriegt hat. Dass er der Zweifler war. Die anderen haben doch genauso gezweifelt. Wie gesagt, vom Grab, alles leer. Und dann hat Thomas Pech gehabt. Und war bei der ersten Sitzung nicht dabei, als Jesus mitten in den Raum erscheint. Und Thomas hat Pech gehabt. Und was sagt uns das? Verpasst nie einen Gottesdienst. Verpasst nie einen Gottesdienst. Es könnte immer was Aufregendes passieren. Ich weiß noch, kenne die Geschichte von dem Diakon, Moslem, früher, Dündakara Hamsa. Und einige werden dabei gewesen sein. Auf einmal mitten in der Predigt und Pastor Dörrie wollte gar nicht. Er dachte, er will den Gottesdienst stören. Auf einmal meldet er sich und sagt, ich habe zu Jesus gefunden. Und jeder, der dabei war, glaube ich, hat dieses Gänsehautgefühl gehabt und erlebt. Wer nicht dabei war, hat vielleicht gezweifelt. Hat er das ernst gemeint? Stimmte das alles? Seid bei solchen Sachen dabei. Verpasst keinen Gottesdienst. Vielleicht ist einer von 100 eben was ganz Besonderes, wo Jesus wirklich noch spürbarer dabei ist als sonst. Aber wer es verpasst hat und manchmal nicht dabei ist, der sei an die Gnade Gottes erinnert, dass ja Jesus dann doch nochmal das Gleiche gemacht hat. Er erscheint wieder mitten im Raum, obwohl alles verrammelt ist. Und diesmal war Thomas auch dabei. Vorher hat er laut gesagt, die Jünger haben es ihm ja berichtet, wir haben Jesus gesehen, er ist wirklich auferstanden und er sagt, glaube ich nicht, keine Chance. Erst wenn ich ihn sehe, erst wenn ich in die Nägellöcher schaue, sie anfasse und in die Seite, wo der Speer reinging, dann glaube ich es. Und auch das kann jeder nachvollziehen. Und das Spannende ist, dass er den Mut hatte, das zuzugeben. Viele fressen ihre Zweifel rein, haben so eine fromme Fassade, und geben nicht zu, dass sie an manchen Stellen im Glauben Zweifel haben. Thomas ist da eiskalt. Der gibt vor seinen Jünger, Kollegen und Freunden zu, ich glaube das nicht, Leute. Und das muss mal einer machen. Ja, wenn ich jetzt in der Gemeinde aufstehen würde, ich glaube das nicht mit Jesus. Dann würden alle ganz komisch gucken und dann, Verräter. Und der macht das einfach. Und das war schon immer Thomas seine Eigenart. Johannes berichtet das. Vieles ist ja über Petrus bekannt, aber von Thomas, jetzt reicht's. Ist es tatsächlich auch ziemlich viel bekannt. Jesus sagte einmal, und er war ja in seinem Heimatland verhasst, Lazarus ist gestorben, lasst uns da hinziehen. Und Thomas, negativ, sarkastisch, dann lasst uns da hinziehen und mit dir sterben. Und das meinte der ehrlich. Das war so eine ehrliche Natur und Pessimist, würde ich sagen. Der sagte, gut, wir gehen mit dir hin, du weißt Bescheid, die hassen dich da, wo Lazarus wohnt, und die werden dich umbringen, aber wenn du das sagst, wir gehen mit, und dann sterben wir halt. Das ist ein Zitat. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst uns mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Punkt. Ich bin dabei, aber wir wissen, worauf das hinausläuft. Und dann, vielleicht wisst ihr es gar nicht, dass wir einen der schönsten Bibelverse, einer der schönsten Sätze von Jesus haben wir Thomas zu verdanken und seiner brutalen Ehrlichkeit. Johannes berichtet im 14. Kapitel, Jesus spricht, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ewiges Leben. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas meldet sich. Ich habe keine Ahnung. Der sagt, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Mann, ist der brutal, ehrlich. Er sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Jesus. Wir sollen den Weg wissen? Ich weiß ihn nicht. Und wie machen wir anderen das? Ja, wir lächeln und sagen, ja, ich denke mal zu Hause drüber nach, vielleicht komme ich mal irgendwann drauf. Und der sagt einfach, Jesus, alles ruhig im Raum, ich habe keinen blassen Schimmer, was du meinst. Und dann sagt Jesus und spricht zu Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hätte Thomas nicht den Mumm gehabt zu fragen, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte Jesus diesen Vers, diesen Satz nicht gesagt. Danke, Thomas, für deine gnadenlos brutale Ehrlichkeit, dass du zugeben konntest, wenn du etwas im Glauben nicht verstehst. Und wenn wir etwas nachmachen können, dann das. Zweifel zugeben, offen aussprechen und eingestehen, wenn ich vom Glauben in manchen Dingen noch keine Ahnung habe. Ich muss nicht so tun, als ob. 11 haben genickt und ich wette, die anderen hatten auch keine Ahnung, was Jesus meint mit dem Weg. Aber Thomas war der, der den Mut hatte und alle anderen haben davon profitiert, dass einer die Frage gestellt hat. Seid euch nicht zu schade zu fragen. Bibelstunden, Hauskreisen, bei der Predigt, nachher. Ihr könntet damit den anderen einen großen Dienst tun, wenn ihr euch überwindet und eure Zweifel beim Namen nennt und eure Fragen stellt. Und zwar laut. Es hat 8 Tage gedauert. Wer denkt, Jesus erscheint dann einfach nochmal? Von wegen. 8 Tage, sagt der Text, hat es gedauert, bis Jesus dann, Thomas, mit den anderen zusammen erschien. Mit dem Spruch Shalom. Friede sei mit euch. Und Jesus wusste ja, was Thomas gesagt hat und sagt, komm, reich mir deinen Finger. Fass rein in die Wunden. Fass rein in die Seite, wo ich reingestochen bin. Und das heißt, das ist Jesus der Auferstandene. Diese Male stehen für ihn und er hat sie auch als der Auferstandene und ist sichtbar als der Auferstandene. In der Offenbarung sieht Johannes Jesus als Lamm und zwar als eines, das geschlachtet worden ist. Jesus behält seine Merkmale, damit, wenn wir ihn sehen, wir wissen, dass er es ist. Es wird auch im Himmel so sein. Und Jesus ist auch wirklich körperlich auferstanden. Manche denken ja, diese Auferstehung, das wäre so eine seelische. Bei manchen Krankenhausbesuchen, wenn jemand gestorben ist, dann reißt die Krankenschwester das Fenster auf, damit die Seele raus kann. Aber das ist nicht die Auferstehung. Lukas berichtet gleiche Szene. Sie dachten immer noch, die Jünger, er wäre ein Geist. Und er sagt, fasst mich an, ich bin Fleisch und Knochen. Reicht mir ein Fisch? ich esse den. Und das machen sie dann. Und dann wurde ihnen klar, Jesus ist keine Geistererscheinung, sondern er ist Haut und Knochen. Und wenn man dann die Szenen liest und genau bedenkt, was berichtet wird bei den vier Männern über die Auferstehung und den Auferstandenen, dann wird uns vieles klar. Und mancher Volksglaube muss sich verabschieden, weil die Bibel eben etwas anderes sagt. Die Bibel ist die Autorität. Und dann am Ende, man weiß ja nicht, ob er es überhaupt gemacht hat. Jesus sagt ja nur, reich mir deine Finger. Ob er es gemacht hat, wissen wir nicht. Aber bevor der Vers, der Bericht zu Ende geht, sagt Thomas und antwortete Jesus, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das sind wir. Selig sind wir, die wir glauben und Jesus nicht gesehen haben, nicht dabei waren, als er auf Erden war. Etwas Besonderes. Also, wenn man sich wirklich auch kritisch mit den Bibelberichten auseinandersetzt, mit allen letztendlich, aber ganz besonders heute auch der Auferstehung, dann ist es ein richtig gut begründetes, ein bezeugtes Weltereignis. Und eigentlich gibt es keinen Grund zu zweifeln, sondern genau das Gegenteil. Und doch zweifeln wir. Trotzdem zweifeln wir Menschen. Und Thomas macht es richtig und bringt die Zweifel raus und Jesus erscheint ihm. Und all die, die nicht an Jesus Christus glauben, frage ich heute, woran glaubt ihr? Auch vor dem Bildschirm, woran glaubt ihr? Wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann muss man doch irgendein Konzept haben für sein Leben, worauf man baut. Woran glaubt ihr? Und dann die Frage, habt ihr eine schriftliche Begründung, eine Grundlage dafür, woran ihr glaubt? Habt ihr viele Menschen, die darüber berichten, dass es die Wahrheit ist? Habt ihr authentisch glaubwürdige Zeugen dafür? Habt ihr jemand, der für seinen Glauben starb und sein Vertrauen starb und der von Gott mit neuem Leben belohnt wurde, weil er alles richtig gemacht hat und weil er 100% die reine Wahrheit gesprochen hat? Die Wahrheit stirbt eben nicht. Die Wahrheit überlebt. Niemand kann mit Jesus mithalten, niemand kann mit der Bibel mithalten. Nur viele sind sich zu schade, diese Diskussion mit Gott zu führen, diese Gerichtsverhandlungen, selbst die Zweifel auf den Tisch zu legen und selbst zu sagen, wenn du mich überzeugst am Ende des Gerichtsprozesses, dann glaube ich an dich. Viele gehen den Bogen drumherum und sagen einfach, gibt es nicht. Ohne sich die Zeugenaussagen anzuschauen, ohne die Gründe zu überdenken, die dafür sprechen. Und am Ende kann es nur heißen, es ist die reine Wahrheit. Auch wenn es unglaublich klingt, dass jemand nach dem Tod aufersteht. Damit seid ihr in guter Gesellschaft. Die Jünger, die Mutter von Jesus haben es auch nicht geglaubt. Aber alle wurden überzeugt. Lasst euch überzeugen, denn wie gesagt, Jesus ist das feste Fundament im Leben. Wir brauchen ihn im Leben, aber hundertprozentig im Sterben. Amen. Lass uns das Lied singen, Etwas in mir.